Podcast.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Heider. Und für die einleitenden Worte. Ich freue mich auch, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, ich kann Ihnen ein bisschen was aus der Hirnforschung darbieten, das, was ich hier in Bochum geforscht habe, was ich jetzt in Gießen gemacht habe und so generell, wie es denn aussieht, wenn wir uns fürchten, was passiert im Hirn und Frau Heider hat es auch angekündigt, was es mit Männern und mit Frauen auf sich hat und gibt es da vielleicht auch noch bei Frauen speziellere Frauen, die eher prädisponiert sind, vielleicht irgendwas zu entwickeln, man weiß es nicht. Und inwiefern Stresshormone hier einen Einfluss haben, das versuche ich Ihnen einfach mal darzulegen. Und Sie können sich dann ein Bild machen und dann können wir abschließend da auch gerne drüber diskutieren. Kurz dazu, was ich Ihnen zeigen will. Am Anfang sage ich Ihnen kurz was zu den Angststörungen. Da werden Sie bestimmt einige schon von kennen. Dann gehen wir darüber über Erklärungsmodelle, wie erklärt man sich denn überhaupt, dass manche Menschen Angststörungen entwickeln und manche nicht. Da ist ein Labormodell, die differenzielle Furchtkonditionierung, das werde ich Ihnen dann nahebringen. Und dann geht es dann um Kontingenzbewusstheit und Stress und Sexualhormone. Das werden wir alles sehen, was das alles damit auf sich hat. Und am Ende gebe ich Ihnen eine kurze Zusammenfassung und auch, inwiefern man das therapeutisch einsetzen kann. Gut, legen wir einfach mal los. Warum interessiert man sich denn überhaupt für Furcht bzw. Angst? Und dann ist es so, dass in der Psychopathologie, also da ist alles das, was in der Psyche halt mal nicht so gut läuft, also wenn man nicht ganz gesund ist, da haben wir hier so verschiedene Sachen aufgetragen, wie zum Beispiel die Angststörung, das dürfte Ihnen bekannt sein. Da steht natürlich Furcht bzw. Angst im Mittelgrund, aber es ist nicht die einzige Erkrankung. Wir haben auch die Schizophrenie, wir haben die Essstörung, hier hat man Angst, zu dick zu werden, das werden Sie erkennen, diese ganzen Modeltypen, die irgendwie denken, sie müssen noch mehr abnehmen. Da haben wir Zwangsstörungen. Die Leute, die denken, sie werden irgendwie kontaminiert, wenn sie irgendwas anfassen, die ganze Zeit sich waschen müssen. Da haben wir Suchtproblematiken. Also man hat Angst, nicht an seine Droge zu kommen, meinetwegen verschiedene Persönlichkeitsstörungen. Natürlich auch die Depression, hier ganz klassisch. Man hat Angst vor der Zukunft. Was jetzt hier bekannt ist, ist, dass Stress hier ein ganz bedeutsamer Faktor ist, der diese ganzen Störungen begünstigt. Also, wenn man in irgendeiner Art Stress hat, also meistens ist es chronisch oder man hat irgendwelche Lebensereignisse in der Kindheit, dann neigt man eher dazu, eine von diesen Erkrankungen zu entwickeln. Welches ist, das ist dann immer wieder von ein bisschen was anderes abhängig. Aber Stress, das sollten Sie sich merken, führt immer dazu, dass irgendwas nicht gut läuft. Also es ist nicht so, dass Stress dann zum Burnout führt, sondern es kann auch in irgendwas anderes münden. So, also Stress führt dazu, dass psychische Erkrankungen gehäuft auftreten. Und was noch ein bedeutsamer Faktor ist, sind Geschlechtsdifferenzen. Und zwar alle die Störungen hier mit Ausnahme der Sucht kommen nämlich viel häufiger bei Frauen vor als bei Männern. Bei den Angststörungen und bei Depressionen ist es 2 bis 3 Mal so häufig, dass Frauen eine entwickeln statt Männer. Hier muss man sich natürlich fragen, es kann natürlich sein, dass Männer eher nicht in Therapie gehen. Das ist alles das, was man noch nicht unbedingt so weiß. Das sieht man ja auch an bekannten, prominenten Fällen, wenn Sie an den Fußballspieler Enke denken, letztes Jahr, der den Suizid begangen hat. Da ist es natürlich eher nochmal in die Öffentlichkeit gerückt, dass natürlich es nicht unbedingt schlimm ist, wenn man irgendeine psychische Erkrankung hat, weil man kann eigentlich sehr viel da jetzt schon gegen machen. So, also, ich habe Ihnen gesagt, es gibt Stress, was irgendwie hier einen Einfluss auf Furcht und Angst hat und es gibt auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Was uns jetzt interessiert hat, war, wie das denn interagiert, also wie Stress und Geschlechtsdifferenzen zusammenspielen, insbesondere wenn wir uns die Angststörungen anschauen. So, schauen wir uns das mal an. Angststörungen, die werden natürlich irgendwo geordnet, die werden klassifiziert und zwar nach dem ICD-10 von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben. Da steht, sämtliche Erkrankungen, die sich vorstellen können, stehen da drin. Angefangen von Herzinfarkt bis irgendwelche Krebsarten und natürlich auch die psychischen Störungen. Und in einem Kapitel gibt es dann halt die Angststörung und hier sehen Sie das alles mal aufgelistet. Da haben wir die Agoraphobie, also die Angst vor offenen Plätzen. Wir haben die soziale Phobie, die Angst von anderen bewertet zu werden, einen Vortrag zu halten. Wir haben spezifische Phobien, das sage ich gleich nochmal. Da haben wir eine Panikstörung, also wo man immer wieder eine Panikattacke erlebt, ohne dass man es irgendwie vorhersagen kann. Wir haben eine akute Belastungsstörung, posttraumatische Belastungsstörung, komme ich auch gleich zu, und dann hier die Zwangsstörung. Das ist alles nicht unbedingt so wichtig. Worauf ich hinaus will, das sehen wir jetzt hier. Wir haben hier zum Beispiel die spezifische oder isolierte Phobie. Und die kann man vor ganz unterschiedlichen Dingen haben, wie zum Beispiel hier von der Spinne, Spinnenangst, das kennen Sie. Genauso wie man natürlich auch Angst haben kann vor Hunden. Ne? Man kann eigentlich vor, die spezifischen Phobien gibt es eigentlich vor fast allem, was man sich da vorstellen kann. Man kann dann natürlich, das sind so tiergebundene Phobien, die vielleicht noch ganz einleuchtend sind, weil man denkt, naja gut, wenn der einen beißt, dann ist man irgendwie, kann man sterben, wenn die Spinne, wenn sie giftig genug ist, einen beißt, kann man auch sterben. Und das ist auch eine ganz normale Reaktion, dass man natürlich Angst davor entwickelt. Allerdings ist sie natürlich nicht mehr adäquat in unseren Gefilden, wo man eigentlich keine Angst haben muss. Und was noch ein Charakteristikum von der Phobie ist, ist nicht nur diese übertriebene Angst, sondern auch, dass man sämtliche Situationen meidet, wo man meinetwegen mit einer Spinne konfrontiert werden kann. Das äußert sich vielleicht noch am ehesten vielleicht bei der Zahnarztphobie. Die Leute, die können halt einfach nicht mehr zum Zahnarzt gehen, weil sie einfach Angst davor haben. Und zwar so eine neurotische Angst, dass sie denken, es könnte irgendwas Schlimmes passieren, was auch immer da sein kann. Das kann man vielleicht auch nachvollziehen. Aber letzten Endes gehen diese Leute nicht mehr zum Zahnarzt. Und dann kann man sich vorstellen, dass es irgendwie der Gesundheit nicht unbedingt gut tut. Genauso wie diese Blutspritzeninjektionsphobiker. Die können sich keine Spritze geben lassen, weil sie Angst davor haben. Und das wird dann natürlich irgendwann schwierig, wenn sie in eine Situation kommen, wo es einfach nicht mehr anders geht. Und dann gibt es noch so Höhenangst, das kennen Sie garantiert auch. Also man kann irgendwo nicht hochklettern, das kann man vielleicht noch am ehesten vermeiden. Da würde ich auch meinen, dass es nicht unbedingt die schlimmste Phobie letzten Endes ist. Man kann sich vorstellen, irgendwie, wenn man zum Beispiel in Australien wohnt und man hat eine Spinnenangst, dann ist es irgendwie recht schlecht. Dann die posttraumatische Belastungsstörung oder abgekürzt auch PTSD. Das ist das, wenn man ein Trauma erlebt, wie zum Beispiel hier bei einem Autounfall oder hier, das ist der 11. September, was halt bei fast jedem Menschen zu einer unglaublichen Furcht führt. Also praktisch, man hat Furcht wirklich zu sterben. Und dieses Trauma kann man entweder miterlebt haben, man war selbst dabei, also man hat selbst widerfahren, man hat selbst im Auto gesessen, man kann es einfach nur gesehen haben. Und es reicht tatsächlich aus, dass für die PTSD man es auch einfach nur gehört haben muss. Also praktisch, wenn man hört, dass also hier von diesem Flugzeugunglück am 11. September, das kann auch theoretisch eine Störung hervorrufen, die behandelt werden muss. Und das sind die Leute, das kennen Sie vielleicht, die diese Flashbacks haben. Die können ihren Alltag nicht mehr unbedingt regelgemäß führen, weil dauernd irgendwelche Fetzen von den Traumata immer wieder auftauchen. Sie aber nicht das ganze Trauma irgendwie wiederleben, sondern nur irgendwelche schlimmen Erinnerungen, und die aber nicht vollständig sind. Gut, soweit zu den Angststörungen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, naja, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass manche eine Angststörung entwickeln und manche nicht? Was steckt denn da so dahinter? Und da sind wir hier im Lernbereich. Und zwar ist ein prominenter Ansatz, dass man, dass jede Angststörung mehr oder minder irgendwann erlernt wurde. Und dann hat der Herr Maurer hier schon sehr früh ein Zwei-Prozess-Modell als Erklärung vorgeschlagen. Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. So, wenn wir jetzt uns überlegen, ein Hundephobiker. Der am Anfang hat er noch keine Phobie. Dann haben wir hier ein UCS, das ist ein unkonditionierter Stimulus. Das ist in dem Falle so eine angstauslösende, traumatische Situation. Der Hund beißt einen. Was hat man dann in Folge? Das ist hier die UCR, eine unkonditionierte Reaktion. Auf den Stimulus kommt eine Reaktion, also irgendwas passiert und ich reagiere. Der Hund beißt mich und ich habe natürlich tierische Schmerzen und habe natürlich auch Angst dabei. So, das ist soweit ja alles nicht unbedingt so außergewöhnlich. Was aber jetzt passiert, ist, dass halt dieser Hundebiss, eigentlich ist hier dieser UCS, der wird gekoppelt mit dem Hund selbst. Der ist eigentlich neutral. Ein Hund ist ja ganz schön, ne? Den kann man streicheln, da passiert nichts. Aber der Hund wird mit diesem Biss irgendwie verbunden. Und dann kann es dann dazu führen, und zwar raumzeitig. Also der Hund beißt einen, das ist, passiert mehr oder minder gleichzeitig. Und dann kann es dazu führen, wenn man wieder einem Hund begegnet, hat man auf einmal Angst. Wie ist das denn zu erklären? Das ist ganz einfach so, dass es hier eine Kopplung gibt. Das nennt sich Das sage ich gleich. Und diese Kopplung führt dann dazu, dass dieser Stimulus selbst zu einer Angst führt, obwohl man ja gar nicht mehr gebissen wird. Also praktisch der Hund, es kommt irgendein anderer Hund, ein kleiner Dackel, und man hat tierische Angst davor. Obwohl ja der Dackel einen gar nicht gebissen hat. Das war der Dobermann letzte Woche. Und das Ganze nennt sich, wie Sie vielleicht erahnen können, klassische Konditionierung. Und ein Vorreiter von der klassischen Konditionierung ist natürlich Ivan Pavlov. Der sieht nicht so aus, sondern der sieht so aus. Und was Sie da sicherlich kennen, sind diese Experimente mit den Hunden. Das war so ungefähr der Versuchsaufbau. Die Hunde hören irgendwie ein Klingeln, machen da drauf nichts. Die Hunde kriegen eine Wurst angeboten, dürfen sie aber nicht essen, und der Speichelfluss kommt. Wenn man jetzt Klingel und Wurst paart, dann lernen die Hunde, dass nach dem Klingeln die Wurst kommt, und nach einer gewissen Zeit kommt der Speichelfluss allein schon auf die Klingel. Genau das ist das Prinzip, was hier zugrunde liegt. Man hat den Hundebiss, der Angst hervorruft, man hat den Hund, der alleine mit dem Biss gekoppelt, auch an sich eine Angst hervorrufen kann. So, jetzt haben wir hier oben zwei Prozessmodelle stehen. Das ist der erste Prozess, das ist klassische Konditionierung. Das ist letzten Endes ja eigentlich nicht unbedingt so tragisch, wenn man weiß, okay, der Hund hat mich gebissen. Aber was letzten Endes jetzt noch dazu kommt, ist, dass die Leute die Situation im Weiteren vermeiden. Und das ist das Problem. Immer wenn die Leute dann nämlich einen Hund sehen, dann wechseln sie die Straßenseite und können erst gar nicht die Erfahrung machen, dass der Hund, der jetzt gerade kommt, der Pudel, einen nicht mehr beißt. Dementsprechend bleibt die Angst weiterhin bestehen, weil sie ja gar nicht gelöscht werden kann. Man macht keine neue Erfahrung, dass der Hund, der kommt, einem nichts mehr tut. Wenn das ist auch letzten Endes das, was dann in der Therapie eingesetzt wird. Man bringt die Patienten in eine Situation, die angstauslösend ist, und lässt sie so lange in der Situation, bis die Angst weg ist. Und die Leute merken, naja, ich muss ja gar keine Angst mehr haben. So, das ist hier abgetragen. Man hat hier diesen konditionierten Stimulus, also den Hund. Der führt zu der Reaktion, ich muss weglaufen. Und dementsprechend fällt auch die erwartete aversive Reaktion, also meinetwegen meine Angst, wird dann praktisch unterdrückt, weil ich die Situation ja gar nicht erst aufsuche. Das kann man sich auch bei einem anderen Störungsbild natürlich vorstellen. Leute mit sozialer Phobie, die Angst vor negative Wertung haben, also die von anderen immer bewertet werden und denken, ach du meine Güte, was denken die jetzt von mir? Und die denken, sie werden rot im Gesicht und sowas. Die suchen dann meinetwegen gar keine Redesituationen mehr auf. Und wenn man sich einen Schüler vorstellt, der kein Referat mehr halten kann, weil Angst davor hat, dann kann es natürlich sehr problematisch werden. Und hier ist halt einfach die Devise, die Situation muss halt einfach durchgestanden werden. Und es muss die Erfahrung gemacht werden, dass nichts passiert. Und letzten Endes ist das der zweite Prozess, und das nennt sich Vermeidungslernen oder operante Konditionierung. Hier haben wir einen berühmten Vertreter, unter anderem ist Thorndike. Der sieht so aus. Der hat noch nicht so einen langen Bart gehabt wie der Pavlov. Und er hat hier so vorwiegend Experimente mit Katzen gemacht. Das ist ein bisschen schlimmer als hier mit den Hunden. Und zwar wurde hier dieser Käfigboden immer unter Strom gesetzt. Das fanden die Katzen natürlich nicht unbedingt so toll. Und die konnten aber lernen, wenn sie diesen Hebel hier drücken, dass der Strom aufhört. Und das sieht man hier so abgetragen. Mit der Zeit drücken sie den Hebel immer schneller. Ne? Und zack, hört der Schock direkt auf. Das ist letzten Endes das, was man Vermeidungslernen nennt. Und das ist so praktisch das zweite Prinzip, was wir hier zugrunde liegen haben. Und das ist das, was bei der Angststörung anscheinend nicht unbedingt funktioniert. Gut, wie macht man das denn jetzt überhaupt? Wir sind ja irgendwie Gehirnforscher, wie macht man das denn jetzt im Labor? Das ist jetzt gar nicht so einfach, wir können da ja keine Hunde reinstecken, sondern wir sind ja auch am menschlichen Hirn interessiert. Und wir machen das mit der differenziellen Furchtkonditionierung. Und zwar haben wir ja auch ganz normale Reize, die eigentlich überhaupt nichts bedeuten. Genauso wie an sich die Klingel beim Hund oder also beim Pavloschen Hund oder der normale Hund, der Pudel, der an einem vorbeigeht, da haben wir keine Emotion großartig drauf. Genauso hier bei dem Quadrat oder bei der Raute, da würden wir sagen, na, da passiert überhaupt nichts. So, wenn wir dann jetzt irgendwie so eine elektrische Stimulation kriegen, dann macht uns das vielleicht schon ein bisschen was mehr aus. Und zwar erschrecken wir uns, wir haben irgendwie dann Angst davor, wann die nächste Stimulation kommt. Und wir haben natürlich meinetwegen auch Schmerzen. So, und wenn wir jetzt diese zwei Sachen paaren, also praktisch diesen neutralen Stimulus immer darbieten, bevor hier dieser, die elektrische Stimulation kommt und den anderen Stimulus nicht, dann haben wir hier ein Labormodell von Furcht. Wenn man sich vorstellt, dieses Quadrat sieht man, wir machen das immer so 8 Sekunden lang, kann man auch kürzer oder länger machen, und man weiß, danach kommt die Stimulation, dann hat man während des Quadrates natürlich Furcht. Ach du meine Güte, jetzt kommt gleich der Schock. Das ist unangenehm. Und bei der Raute hat man das natürlich nicht. Und wenn man sich jetzt einfach die Hirnaktivität auf das Quadrat im Vergleich zur Raute anschaut, dann sieht man genau die Struktur, die mit Furcht zusammenhängen. Wenn man das hier macht, dann sieht man im Hirn, also praktisch Hirnaktivität hier drauf, verglichen mit der, dann sieht man nichts. Weil die natürlich genau gleich prozessiert werden. Da gibt es kleine Unterschiede, weil da hier die Kante nach oben ist. Das ist total vernachlässigbar. Wenn man aber wirklich hier den einen koppelt und den anderen nicht, haben wir hier in der Differenz ein Maß für Furcht. Was ich jetzt hier merken sollten, ist hier die Terminologie. Wir haben hier CS Plus, das ist einfach der konditionierte Stimulus, hier ist auf Englisch hingeschrieben, der gekoppelt ist mit dem UCS, also CS Plus, UCS. Und CS Minus, also Minus, kein UCS. Also wenn man also CS Plus und CS Minus vergleicht, dann haben wir Furcht. So, wie machen wir das denn jetzt überhaupt mit der elektrischen Stimulation? Das sieht bei uns so aus. Kann man das sehen? Ja. Wir können natürlich da jetzt keinen Elektrozaun irgendwie hinmachen mit 12.000 Volt. Also diesen Q-Zaun, den Sie kennen. Wir haben einen anderen Elektrostimulator, der auch nur bis 400 Volt geht. Der reicht aber durchaus aus, weil wir wollen halt keine Schmerzen erzeugen, sondern halt so ein Niveau erreichen, was halt unangenehm bei einem Probanden ist, aber nicht schmerzhaft. Und die stellen das auch selbst ein. Also die müssen da jetzt nicht befürchten, dass sie da irgendwelche Schmerzen zugefügt kriegen. Das geht auch sonst nicht durch die Ethikkommission. Und letzten Endes wird das hier am Bein einfach appliziert und die Leute, das sieht man hier schon so, das ist so die Liege von dem Scanner und die werden dann einfach in den Scanner reingefahren, da werden schöne Bildchen gemacht, das sehen wir dann auch gleich und dann schaut man sich einfach an, was da mal passiert, wenn wir jetzt Quadrat und Raute vergleichen, wenn die Leute hier immer bei dem einen geschockt werden, bei dem anderen nicht. Gut, und das machen die dann ungefähr 20 Mal, werden die dann halt geschockt und 20 Mal halt nicht. Und dann schaut man sich das einfach mal an. So, jetzt sind wir dann auch schon im Hirn und man kann sich fragen, was passiert, wenn denn so negative Reize überhaupt verarbeitet werden. Am Anfang sagen wir mal, jetzt haben wir keinen Hund, sondern eine Schlange, die kann auch giftig sein. Die muss natürlich erstmal irgendwie im Hirn ankommen. Und zwar führt es natürlich durch die Augen, visueller Input, man sieht irgendwas und dann kommt es zur ersten großen Umschaltstation, das ist hier so gelegen, das ist der Thalamus. Das ist einfach, da geht alles rein, ob man was hört, ob man was sieht, ob man was fühlt, erstmal Thalamus. So, das ist jetzt nicht unbedingt so spektakulär, der hat auch mit Furcht nicht unbedingt so viel zu tun. Jetzt geht es aber weiter und zwar gleichzeitig geht es einmal zur Amygdala und zum okzipitalen Kortex. Hier dieser okzipitale Kortex ist praktisch einfach hier hinten. Das ist die Sehrinde. Alles, was wir sehen, wird hier hinten prozessiert. Also hinten leuchtet immer irgendwie was schön auf, wenn wir irgendwas sehen. Und das ist ja ganz klar, man sieht eine Schlange, da muss ja irgendwie das vom Hirn verarbeitet werden. Gleichzeitig, und zwar aber auch viel schneller, wird die Amygdala aktiviert. Das haben Sie vielleicht in einem der vorigen Pain Cafés schon mitgekriegt. Amygdala ist eine Struktur, eine sehr alte Struktur, die für Angst und Furcht wirklich zentral ist. Wenn man die Amygdala irgendwie ausschaltet, oder es gibt Patienten, die keine Amygdala haben, die fürchten sich für nichts. Die können an der Herdplatte fassen, die warm ist oder die heiß ist und die haben keine Angst davor. Und da kann man sich vorstellen, dass das überhaupt nicht adaptiv ist, wenn man keine Angst mehr verspürt. Also dementsprechend ist halt zu viel an Angst und überhaupt keine Angst natürlich nicht unbedingt förderlich. So, und die Amygdala, die setzt sehr schnell ein und die ist auch dafür verantwortlich, für das, was wir an Furcht kennen. Also der Herzschlag geht höher, der Blutdruck steigt an, man schwitzt. Das ist alles initiiert von der Amygdala. Und das geht wirklich innerhalb von Millisekunden. Und der okzipitale Kortex, da braucht dann, das sieht man ja schon direkt, da ist der Weg schon ein bisschen länger, der braucht auch was länger. So, und der okzipitale Kortex, der sagt, der Amygdala auch nochmal genau, was er gesehen hat. Ne, es kommt dann hier noch so eine Bahn dazu, das dauert allerdings ein bisschen länger. Und da sind wir hier in einem Modell, was besagt, dass es eine schnelle Reaktion gibt, die von der Amygdala geleitet ist. Man sieht irgendwas, wenn es auch nur ein Gartenschlauch ist, der vielleicht einer Schlange ähnelt und wir haben schon Furcht, was natürlich sehr adaptiv ist, weil man irgendwie versuchen muss, wenn irgendwas potenziell gefährlich ist, muss man schnell wegkommen. Dann reicht es nicht zu gucken, naja, ist es jetzt eine Kobra oder eine Viper, dann hat die schon längst einen gebissen. Und das initiiert die Amygdala, also so ein schneller Furchtweg. Und dann haben wir noch so einen langsamen Furchtweg, der hier angedeutet ist über den okzipitalen Kortex. Der braucht halt einfach länger und der schaut genau, ist es denn jetzt Gartenschlauch oder ist es Schlange? Gut, und jetzt haben wir natürlich Furcht, wir sind aber natürlich auch Menschen und wir können natürlich auch mit Furcht umgehen. Und das passiert hier alles hier im Vorderlappen, hier vorne in der Stirn. Und zwar haben wir den orbitofrontalen Kortex, also frontal vorne und über den Orbita, also praktisch den Augenhöhlen. Und wir haben den anterioren singulären Kortex. Das sind praktisch Strukturen, die für die Bewertung zuständig sind. Hier ist dann praktisch Furcht, man schwitzt. Und dass man aber Furcht wirklich verbalisieren kann, ich habe Furcht oder ich bewerte irgendwie die Schlange, das ist alles hier vorne abgelegt. Dementsprechend ist es so, wenn man hier vorne das irgendwie inhibiert oder blockiert, dann hat man meinetwegen Furchtzeichen. Man sagt aber, na, ich habe keine Furcht, obwohl der Herzschlag komplett ansteigt. Man kann es dann nicht mehr verarbeiten. Und letzten Endes gibt es dann hier noch natürlich Wege zurück, die immer wieder hin und her prozessiert werden. Also man muss natürlich immer das, was passiert, sich nochmal ins Gedächtnis rufen. Man muss praktisch so ein Update machen. Naja, ist die Schlange immer noch da? Wo kommt sie hin und sowas? Und das passiert hier in verschiedenen Wegen. Was Sie hier merken sollten, ist halt wirklich als zentrale Struktur die Amygdala für Furcht. Und was ich noch merken sollten, ist halt, dass hier vorne anteriore singuläre Kortex, orbitofrontaler Kortex sind so Strukturen, die was bewerten sollen. So, und jetzt kann man sich vorstellen, naja, was passiert bei der elektrischen Stimulation? Da wird eigentlich mehr oder minder genau das Gleiche angeschmissen, nur kommen dann natürlich noch Areale dazu, die den Schmerz verarbeiten. Das habe ich Ihnen jetzt erspart. Das sind dann hier Areale, die hier oben liegen und die so ein bisschen außerhalb liegen. So, also wir haben hier Schmerz, der irgendwie oder Unangenehmes wird auch so mehr oder minder prozessiert. Und wenn man jetzt hier das Quadrat dazu holt und das miteinander paart und nachher nur noch das Quadrat zeigt, dann wird genau das Gleiche angeschmissen. So, und das können wir uns jetzt mal näher anschauen. Genau, und jetzt bin ich immer davon ausgegangen, dass man natürlich die Stimulus, also dass man weiß, dass nach dem Quadrat immer der UCS kommt. Das muss aber ja nicht so sein. Wir haben, und da bin ich bei dem Begriff von Kontingenzbewusstheit oder Contingency Awareness auf Englisch. Und zwar ist das einfach die Kenntnis, dass man weiß, okay, das Quadrat, jetzt kommt der Schock, das ist die Raute, jetzt kommt kein Schock. Sie werden sich wundern, wenn man den Leuten 20 Mal das Quadrat präsentiert, 20 Mal die Raute, nur bei dem Quadrat kommt der Schock. Man fragt sie danach, das machen wir immer so, schätzen Sie bitte ein, wie oft die elektrische Stimulation dieser Figur folgte und dann natürlich das Gleiche mit der Raute. Dann gibt es welche, die sagen, naja, beim Quadrat immer, bei der Raute nie. Die haben es natürlich verstanden. Die nennen wir kontingenzbewusst oder aware. Und da gibt es aber tatsächlich welche, und das sind gar nicht so wenige, so ungefähr 40% beobachten wir immer wieder, die das nicht bewusst wiedergeben können. Die sagen, naja, da habe ich keine Ahnung, habe ich nicht drauf geachtet. Und die wissen, die sind praktisch unaware. Die wissen nicht, dass auf dem Quadrat immer die Stimulation kommt, obwohl es da wirklich ein sehr einfaches Paradigma ist. Und hier kann man sich natürlich fragen, naja gut, es gibt welche, die wissen darum und welche nicht. Wie ist es denn jetzt mit unserer Furcht im Hirn? Wie ist es mit der Amygdala? Was passiert denn da überhaupt? Bevor wir ins Hirn gehen, kann man natürlich sich auch ein anderes Maß anschauen. Und zwar, das habe ich eben schon erwähnt, der Puls geht hoch, man schwitzt auch auf das Quadrat ein bisschen mehr als auf die Raute. Das ist ganz normal, weil man natürlich Angst hat. Das ist auch mit Schwitzen verbunden, das ist ganz klar. Und zwar, hier haben wir einmal das Schwitzen, das nennt sich auch Hautleitfähigkeit, Aktivität im Hirn kommt gleich. Und dann sehen wir hier die Unaware-Gruppe, das ist genau das, was Sie meinten. Und zwar diejenigen, die den Zusammenhang nicht rausgekriegt haben, dass das Quadrat mit dem Schock gekoppelt ist, die haben hier keinen Unterschied zwischen dem CS+ und CS-. Das kann man vielleicht irgendwie auch gut nachvollziehen. Und die Leute, die es wissen, die haben hier ein erhöhtes Schwitzen auf das Quadrat und auf die Raute eben nicht. Beziehungsweise ein vermindertes. Und diese Differenz, das ist das unser Furchtmaß. Also würde man hier sagen, naja gut, also die Leute, die es wissen, die haben Furcht. Und die, die es nicht wissen, die haben keine Furcht. wenn man sich einfach nur die Haushaltsfähigkeit anschaut. Was hier jetzt wichtig ist, das sind ja diese bunten Bildchen, die kennen Sie ja wahrscheinlich alles. Hier ist dann so die Hirnaktivierung bei denjenigen, die es wissen, die es nicht wissen. Da sieht man schon, hier ist irgendwie wenig los und hier ist irgendwie sehr viel los. Und wenn man sich jetzt einfach anschaut, was ist denn jetzt unterschiedlich bei diesen zwei Gruppen? Also bei den Unaware, die es nicht wissen, im Vergleich zu den, die es wissen. Da haben wir unten hier so schöne Balkendiagramme, die sind immer ein bisschen einfacher. Dann sieht man hier bei den Unaware, die es nicht wissen, die haben eine erhöhte Reaktion auf den CS Plus im Vergleich zum CS Minus hier im orbitofrontalen Cortex. Diese Stimulusbewertung. Ne? Hier vorne abgelegt. Bei den Aware ist es nicht so. Wenn überhaupt, dann ist es hier andersrum. Also haben wir hier ein Furchtlernen im orbitofrontalen Cortex bei den Unaware. Und nicht nur im orbitofrontalen Cortex, sondern auch hier in der Amygdala Furcht. Und auch im occipitalen Cortex, also was hinten, der visuelle Input, haben wir auch eine erhöhte Reaktion bei den Unaware. Wenn man das jetzt sich nochmal anschaut, dann sieht man, im Schwitzen würde man sagen, die haben keine Furcht. Wenn man ins Hirn schaut, sagt man, wenn überhaupt jemand Furcht hat, dann sind es diejenigen, die es nicht wissen. Wir haben also hier so eine Dissoziation zwischen diesen beiden Ebenen. Wir haben bei den Unaware keine differenzielle Hautleitfähigkeit. Also hier diese Differenz, CS plus, CS minus, ist nicht unterschiedlich. Aber wir haben eine differenzielle Hirnaktivität. Und zwar unter anderem in der Amygdala, die für Furcht essentiell ist. Also kann man sich hier vorstellen, das hat dieses ganze Furchtnetzwerk, was ich Ihnen gezeigt habe, tatsächlich auch, wenn man es nicht weiß, geht das Furchtnetzwerk trotzdem an und prozessiert Furcht, auch wenn man es selbst nicht unbedingt merkt bzw. es wiedergeben kann. Und das hat natürlich auch besondere Implikationen für die Therapie bzw. auch für als ein Erklärungsmechanismus bei der Entstehung verschiedener Angststörungen. Ich habe Ihnen eben ja schon gesagt, man lernt oder der Lernmechanismus an sich hat irgendwas mit Angststörungen zu tun. Man hat irgendwie mal den Hund mit einem Biss gekoppelt und das geht irgendwie nicht mehr weg. Es gibt aber ja auch Leute, die haben meinetwegen eine Hundephobie oder eine Spinnenphobie, die wissen aber nicht mehr, ob sie jemals gebissen wurden und die leiden aber trotzdem dran. Da hat vielleicht ein unbewusstes Lernen stattgefunden. Und das ist genau das, was wir im Labor mehr oder minder, da kann man sich natürlich drüber streiten, nachbauen können. Die Leute, die wissen nicht, dass auf das Quadrat der Schock kommt und auf die Raute nicht. Und die haben aber trotzdem eine erhöhte Aktivität in furchtassoziierten Arealen. So, gehen wir einfach mal weiter. Wir haben hier gesehen, das ist unser Bild, wir haben gesehen Angststörung, unbewusstes Lernen, Amygdala. Das ist Furcht. Und zwar auch, wenn man halt wirklich es nicht bewusst ist. So, wie ist es denn jetzt hier mit diesem Teil? Wir haben noch Stress und wir haben Geschlechtsdifferenzen. So, jetzt sind wir im Stressbereich. Da gibt es so verschiedene Hirnstrukturen, die springen immer mal wieder an. Hypothalamus, Hypophyse, das ist alles nicht so wichtig. Die schütten verschiedene Hormone auch aus. Und wir haben hier Adrenalin, Noradrenalin, das kennen Sie. Wenn man Adrenalin im Blut hat, dann ist man aufgeregt. Das ist das, was den Puls hochtreibt. Was aber letzten Endes auch noch ausgeschüttet wird auf dem anderen Weg, ist in der Nebenniere, in der Nebennierenrinde Glukokortikoide. Glukokortikoide werden Sie bestimmt auch alle kennen, das ist einfach nur Cortisol. Und zwar Cortisol ist ein menschliches Stresshormon, genauso wie Adrenalin und Noradrenalin. Und das ist natürlich, wird es erhöht, wenn man Stress hat. Man kann es aber auch natürlich pharmakologisch erhöhen über Hydrocortison. Das kennen Sie wahrscheinlich auch, wenn man eine rheumatische Erkrankung hat. Wird Cortisoncreme irgendwie gegeben, man muss Cortison irgendwie schlucken. Das ist praktisch das, was wir uns auch letzten Endes zunutze machen können. Und zwar machen wir das aber nicht dauerhaft, sondern wir geben es einmal. Das führt dazu, Cortisol steigt an und alles andere aber nicht. Also man merkt es auch nicht. Adrenalin, Noradrenalin steigt nicht an. Wir haben also praktisch so eine Stressreaktion, die aber keiner merkt. Wenn wir die Leute fragen, naja, was hast du denn bekommen? Hydrocortison oder Placebo, dann wissen sie es einfach nicht, weil man es einfach nicht merkt. Das wird auch schnell abgebaut. Nach 4 Stunden ist es wieder mehr oder minder aus dem Blut draußen. Und das können wir uns einfach zunutze machen. Und diese Herangehensweise kommt daraus aus dem Gedächtnisbereich. Da ist Cortisol sehr viel schon in Verbindung gebracht worden mit Gedächtnis. Das kennen Sie auch. Wenn man Stress hat, kann man sich eher an weniger Sachen erinnern. Jetzt ist die Frage, naja, was passiert denn jetzt mit Cortisol, unserer Furchtkonditionierung und unserer Amygdala? So, letzten Endes, das hier kennen Sie, wir haben genau das Gleiche gemacht und wir haben jetzt zwei Gruppen. Wir haben einer Gruppe ein Placebo gegeben, der andere Gruppe Cortisol in 30 Milligramm. Das ist so eine Dosis, die führt zu so Cortisolspiegeln wie beim Fallschirmsprung. Ja, also richtig, richtig hoch. Allerdings ohne Adrenalin, die merken es nicht. Und dann haben wir auch für uns angeschaut, Männer, Frauen. So, was kam denn jetzt dabei raus? Hier haben wir jetzt aufgetragen, immer wenn es nach oben geht, haben wir Furcht. Wir haben also praktisch CS plus minus CS minus, das, was ich Ihnen gesagt habe, Quadrat minus Raute. Und wenn es dann eine höhere Aktivierung irgendwo gibt, haben wir Maß von Furcht. Immer wenn es nach oben geht, haben wir Furcht. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, hier bei den Männern haben wir in der Placebo-Gruppe, das sind jetzt immer diese hellen Balken, haben wir hier Furcht und bei der Cortisol-Gruppe nicht. Und jetzt bei den Frauen, schauen wir uns das nochmal an, bei der Placebo-Gruppe ist da nichts. Und bei der Cortisol-Gruppe auf einmal haben wir hier ein Furchtlernen, und zwar hier in diesem medialen präfrontalen Kortex. Also vorne, Stimulusbewertung. Und zwar nicht nur da, ne, sehen wir hier nochmal, sondern auch hier im lateralen orbitofrontalen Kortex, also orbitofrontal hatten wir eben schon, hier auch Stimulusbewertung und im anteriorem Zingulum. Also diese ganzen Strukturen, die vorne abgelegt sind, die für die Stimulusbewertung zuständig sind, reagieren bei Männern und Frauen unterschiedlich. Und zwar auch unterschiedlich dann, wenn die Leute Placebo gekriegt haben, also praktisch das, was man normalerweise beobachten würde, oder unter Cortisol. Und zwar ist es hier so, dass Männer normal lernen unter Placebo, unter Cortisol auf einmal nicht mehr. Und Frauen lernen unter Placebo anscheinend nicht so gut. Und unter Cortisol lernen die Frauen auf einmal. Und jetzt kann man sich fragen, wir haben im ersten Teil, habe ich Ihnen ja was zu Kontingenzbewusstheit gesagt. Jetzt kann man sich ja fragen, naja, wie sieht es denn hier mit den Leuten aus? Hier war es tatsächlich so, hier haben wir so eine gemischte Gruppe aus Unaware und Aware. Und zwar 40% haben den Zusammenhang nicht gelernt, 60% schon. Jetzt kann man sich ja fragen, naja, also wie ist es denn jetzt? Da weiß man ja jetzt nicht, sind es nur die Unaware oder sind es die Aware? Das haben wir uns dann nochmal angeschaut. Und zwar nur bei den Unaware, also die haben es nicht gelernt. Und hier zeigt sich genau das gleiche Bild. Wir haben hier wieder Männer unter Placebo, die gut lernen, unter Cortisol nicht. Und genau, hier nochmal genau das Gleiche. Und zwar, jetzt haben wir hier ein paar andere Strukturen. Thalamus, Insula, Hippocampus. Das sind jetzt wieder ältere Strukturen, die nicht vorne lokalisiert sind, sondern im Innern von Hirn, die halt praktisch mit der Amygdala auch anspringen und hier dafür sorgen, dass halt tatsächlich, wenn man es nicht weiß, trotzdem irgendwas gelernt wird. Und es ist hier wieder unterschiedlich bei Männern und bei Frauen. Und wir haben uns das bei den Aware, bei denjenigen, die es gelernt haben, haben uns das auch nochmal getrennt angeschaut. Allerdings gab es nicht so viele Männer, die es gelernt haben. Haben uns hier nur die Frauen angeschaut. Das liegt aber auch an ein bisschen was anderem. Wir haben uns nur die Frauen angeschaut. Hier sieht man wieder, unter Placebo gibt es hier anscheinend nicht so ein gutes Lernen, wenn überhaupt unter Cortisol kommt dieses Lernen. Wieder hier Thalamus, Hippocampus, Insula. Und hier dazu kommt hier dieses ACC, anteriore zinguläre Kortex, was wir eben hier hatten, was ja mit der Stimulusbewertung dazu kommt. Also, wir haben also praktisch nachweisen können, dass man, wenn man es lernt, wenn man es nicht lernt, Cortisol geschlechtsspezifische Effekte hat. So, also das soll sich merken, irgendwie Cortisol und Geschlecht versuchen, ne, spielen da irgendwie eine Rolle bei der Furcht. Und anscheinend lernen Frauen hier besser, wenn sie hohe Cortisolspiegel haben, und Männer lernen da nicht mehr so gut. Jetzt gibt es aber neben den Stresshormonen auch noch Sexualhormone. Die kennen Sie wahrscheinlich auch alle. Und zwar haben wir hier einmal das Testosteron, wir haben Progesteron und das Östradiol. Die werden dann im Hoden synthetisiert, im Ovar. Das ist alles nicht unbedingt so wichtig. Was jetzt eher noch wichtig ist, dass halt bei den Frauen Progesteron und Östradiol nicht gleichbleibend ausgeschüttet wird wie bei den Männern Testosteron, sondern zyklisch. Und da sind wir im Menstruationszyklus. Der sieht ungefähr so aus, sieht ein bisschen komplizierter aus. Was man hier wissen muss, am Anfang haben wir hier ein Follikel, da ist das Ei drin, der reift dann am Anfang an, springt irgendwann, der berühmte Eisprung. Wenn es dann nicht zur Schwangerschaft kommt, also zur Befruchtung, dann geht dieser Follikel unter und landet, beziehungsweise entwickelt sich weiter zum Corpus luteum, Gelbkörper, auch genannt. Und das Gelbkörperhormon, das ist das Progesteron, weil dieses Progesteron, das ist hier diese grüne Kurve, ist nur hoch in dieser zweiten Phase. Am Anfang kann man es fast gar nicht nachweisen. Das Östradiol hingegen, das andere weibliche Sexualhormon, steigt hier an und leitet mehr oder minder diesen Eisprung auch ein. Da haben wir hier so einen Peak. Und das wird am Ende, also in der zweiten Zyklusphase, in der Lutealphase von Corpus Luteum, wird Östradiol auch nochmal ansteigen, weil dieses Corpus Luteum Östradiol auch noch zusätzlich synthetisiert. Genau, und dann haben wir hier noch verschiedene Basaltemperatur ändert sich, das werden Sie auch alles kennen, und hier noch andere Hormone, das ist nicht so wichtig. Wenn man jetzt dran interessiert ist, naja, sind denn jetzt Männer, Frauen unterschiedlich oder liegt es irgendwie was mit den Sexualhormonen hier zugrunde, dann kann man sich doch einfach mal Frauen hier in verschiedenen Phasen anschauen und schauen, wie die reagieren. Das haben wir gemacht. Was ich Ihnen bisher gezeigt habe, waren alles Frauen, die monophasische orale Kontrazeptiva nehmen. Das hört sich sehr bombastisch an, das ist einfach nur die Pille. Das ist und zwar eine bestimmte Pille, und zwar die immer die gleichen Konzentrationen von Östradiol beinhaltet. Also es ist ja praktisch so, man nimmt ja immer Östradiol zu sich, man hat konstante Spiegel, es kommt nicht zu einem Eisprung, weil hier Östradiol nicht ansteigt. Also so praktisch mehr oder minder der Wirkmechanismus. Also, und die haben endogen, also sie selbst produzieren halt wenig Östradiol und Progesteron. Und die sind ungefähr hier lokalisiert. Allerdings nehmen die ja die Pille. Also nicht verwechseln, die Leute, die nicht die Pille nehmen, haben hier auch niedrige Spiegel. Die sind aber allerdings hier darauf zurückzuführen, dass sie wirklich die Pille nehmen. Die supprimiert, die vermindert die endogenen Spiegel. So, also die ganzen Sachen, die ich Ihnen jetzt gezeigt habe, mit den Männer-Frauen-Unterschieden, waren halt bei Frauen, die die Pille nehmen. Jetzt ist aber die Frage, naja, das macht ja jetzt auch nicht jede Frau. Wie sieht es denn bei anderen Frauen aus? Und da haben wir uns dann Frauen rausgepickt, die hier in der Lutealphase, also praktisch in der Phase, wo Hochöstradiol und Hochprogesteron zugrunde liegt, da haben wir uns die angeschaut. Ne? Und dann kann man jetzt da vergleichen. Die OC-Frauen, so nenne ich sie immer, Pille ist OC, und die Lutealfrauen, Lu-Frauen nennen wir die auch immer, die hier hoch sind. Und wenn man dazwischen Unterschiede findet, dann weiß man, naja, es sind ja gar keine Geschlechtsdifferenzen, sondern es geht irgendwie darauf zurück, dass die Sexualhormone hier unterschiedlich sind. So, also, das kennen wir jetzt schon, das haben wir alles schon gesehen. Wir haben hier eine erhöhte Differenzierung bei Männern, die durch Cortisol aufgehoben wird. Bei Frauen kommt sie erst, wir haben dieses Design. So, und jetzt haben wir Frauen, die die Pille nehmen und Frauen, die sie nicht nehmen. Unter Placebo und unter Cortisol. So, was passiert jetzt hier? So, jetzt haben wir hier den lateralen orbitofrontalen Kortex vorne, Stimulus-Evaluation, Stimulus-Bewertung. Wir haben nochmal genau das gleiche Bild. Hier hell wieder Placebo, Männer lernen gut, unter Cortisol nicht mehr. Frauen, beziehungsweise OC-Frauen, jetzt müssen wir aufpassen, die Pille-Frauen lernen unter Placebo nicht so gut, unter Cortisol lernen sie. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was passiert hier bei den Lutealfrauen? Können Sie sich auch mal überlegen, wenn es wirklich Geschlechtsdifferenzen sind, dann sollten Sie natürlich genauso reagieren wie die Pillefrauen. Wenn es irgendwas anderes ist, dann reagieren Sie anders. So, jetzt lüften wir mal das Geheimnis. Sie reagieren so. Und zwar, wenn man will, lernen Sie unter Placebo ein bisschen besser als unter Cortisol. Also eher so ein Muster, was vergleichbar ist mit den Männern. Und das ist nicht nur das Einzige im lateralen orbitofrontalen Kortex, sondern wir haben auch hier die Amygdala. Furcht. Hier haben wir nochmal ungefähr genau das Gleiche. Es ist nicht mehr ganz so beeindruckend. Männer lernen unter Cortisol so ein bisschen schlechter, Frauen ein bisschen besser. Lutealfrauen reagieren so. Die lernen unter Placebo viel besser als unter Cortisol. Die haben praktisch viel mehr Furcht. Und wenn Sie hier oben hinschauen, das sind alles die Unaware. Also tatsächlich die Leute, die nicht wissen, Quadratschock, Raute, kein Schock, sondern die wirklich dieses Subkortikale, dieses unbewusste Furchtlernen irgendwie haben, ist tatsächlich nicht abhängig vom Geschlecht, sondern eher abhängig, wie gerade die Sexualhormone stehen. Dementsprechend muss man hier ergänzen, es ist eine erhöhte CS-Plus-CS-Minus-Differenzierung bei Männern und bei Frauen in der Lutealphase, die durch Cortisol aufgehoben wird und bei den Pillefrauen erst durch Cortisol erzielt wird. Wir haben also keine Geschlechtsdifferenzen, wir haben hier Differenzen in den Sexualhormonen, die anscheinend für dieses unbewusste Lernen ausschlaggebend sein können. Gut, fasse ich mal kurz zusammen. Wenn man es plakativ irgendwie sagen will, könnte man sagen, naja gut, was hat der Herr Merz uns heute erzählt? Naja, der hat gesagt, die Pille bewirkt, dass unter sehr hohen Cortisolspiegeln besser gelernt wird und unter normalen Umständen lernt man schlechter. Also Pille sollte man nicht mehr einnehmen. Das will ich mal da so dahingestellt lassen. Das ist nicht unbedingt die Message, die ich Ihnen vermitteln will. Es ist halt einfach nur so, dass die Pille anscheinend irgendwas am Lernen ändert. Es ist nicht so, dass sie überhaupt nicht lernen. Die lernen schon, nur sie lernen ein bisschen schwächer. Gut, also das lassen wir einfach mal so plakativ da stehen. Was man noch bedenken kann, ist, dass die Männer und die Lutealfrauen sehr gut beziehungsweise unter Placebo lernen und unter Cortisol nicht mehr so gut. Also unter den sehr hohen Cortisolspiegeln lernen sie nicht mehr. Und ist das denn jetzt adaptiv? Wenn man sich vorstellt, man geht durch den Wald und man hat auf einmal die Schlange vor sich und man hat eine ganz hohe Stressreaktion, Cortisol steigt irgendwie an und dann lernt man die Situation irgendwie nicht mehr unbedingt so gut. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt so gut. Allerdings muss man bedenken, wir haben hier Cortisolspiegel, ne, nicht vergessen, Bungee-Jump oder Flugzeug, Fallschirmsprung. Ne? Das ist nicht unbedingt eine normale Stressreaktion. Das ist ungefähr das Vierfache, was wir da hier jetzt gegeben haben. Aber letzten Endes ist es doch sehr beeindruckend, dass halt die Pille dazu führt, dass halt die einen Frauen, die sie nehmen, anders reagieren als die Frauen, die sie nicht nehmen. Dann ist natürlich noch eine wichtige Frage, naja, wenn wir denn jetzt an die Therapie denken, wie sieht es denn im Haus mit dem Verlernen? Hier habe ich Ihnen noch ein Modell mitgebracht. Wir haben hier von Dominic de Quervain und dem Jürgen Markgraf, der jetzt auch hier den Lehrstuhl für klinische Psychologie in Bochum hat und auch die Hochschulambulanz leitet, hier haben wir dieses Furchtgedächtnis. Wir haben irgendwann mal gelernt, Hundebiss, das ist irgendwie ganz schlimm. Dann gibt es irgendwie so ein aversives Ereignis, beziehungsweise irgendein Ereignis, was uns daran erinnert. Das führt dann dazu, dass man das alte Ereignis nochmal abruft. Ach du meine Güte, jetzt kommt nochmal der Hund auf mich zu. Das ist genau wie damals, als ich meine Angst erworben habe. Das führt natürlich dazu, dass man das Ganze vielleicht wieder erlebt, nochmal erneute Furcht hat. Und das führt dann dazu, dass halt durch dieses Wiedererleben nochmal erneut gelernt wird und dass dieses Furchtgedächtnis praktisch nochmal ein Update kriegt. Ach du meine Güte, Furcht ist immer noch da, das ist wirklich ganz schlimm. Und das ist da praktisch mehr oder minder so ein Teufelskreislauf. Den schlagen zumindest die Autoren vor, könnte man unterbinden, wenn man Cortisol gibt. Cortisol wirkt auch im Gedächtnisbereich, habe ich schon gesagt, und es wirkt nämlich dahingehend, dass man sich nicht mehr so gut an Sachen erinnern kann. Wenn man hier wieder anfängt, man hat das Furchtgedächtnis, das ist eigentlich so groß, dann gibt man Cortisol nach dem aversiven Ereignis, dann ist es typischerweise so, dass der Abruf nicht mehr so gut funktioniert. Dementsprechend ist hier der Abruf ein bisschen schmaler, führt dazu, dass hier Wiedererleben und Furcht minimal ausfällt und das erneute Lernen auch dann mehr oder minder beeinträchtigt ist und dass das Furchtgedächtnis einfach abnimmt. Dementsprechend könnte man hier einfach sagen, na gut, man geht mit dem Patienten in der Therapie zu einem Hund irgendwie, gibt den irgendwie Cortisol und dann ist alles gut. Das hat man tatsächlich schon gemacht, nicht mit Hunden, aber mit Höhenängstlichen. Die haben viel besser gelernt, dass also praktisch durch Konfrontationstherapie, die mussten mit einer Leiter hochsteigen oder so virtuell mit so einer Brille konnten sie dann irgendwie sehen, sie sind irgendwie im Hochhaus und gucken da jetzt gerade runter. Und unter Cortisol lernen die Patienten tatsächlich besser, dass die Furcht abnimmt. Was jetzt aber wir uns weiterspinnen können, naja gut, das sind alles Studien, die überhaupt nicht beachtet haben, das, was ich eben vorgestellt habe, nämlich, naja, wie sieht es denn jetzt bei Männern und bei Frauen aus? Da gibt es eigentlich noch gar nichts zu. Wie sieht es denn bei unterschiedlichen Stadien des Menstruationszyklus aus? Es könnte ja durchaus sein, dass halt Männer von einer ganz anderen Psychotherapie profitieren würden als Frauen. Wäre vielleicht auch gar nicht so abwegig, dass man halt mit Männern irgendwie ein bisschen was anderes macht und bei Frauen vielleicht genau das, was man eh schon die ganze Zeit macht. Und dann könnte es natürlich sein, dass halt Frauen, die die Pille nehmen, vielleicht auch noch ein bisschen anders behandelt werden sollten als die Frauen, die nicht die Pille nehmen. Das würde ich jetzt irgendwie einfach mal so behaupten. Ob sich das irgendwie zeigen wird, das ist natürlich Zukunftsmusik. Aber das sollte man vielleicht einfach mal im Hinterkopf haben. So, das ist das, was wir heute gelernt haben, Stress, Geschlecht, die hier einen Einfluss haben, aber es ist nicht hier das Geschlecht, sondern es sind eher hier die Sexualhormone anscheinend. Und wenn man sich das nochmal bildhaft vorstellt, man hat irgendwie ein traumatisches Ereignis, Hundebiss, 11. September, was dann dazu führt, dass es eine Cortisolausschüttung gibt. Wir haben hier die Hirnachse, die dafür verantwortlich ist. Und dann führt das anscheinend irgendwie dazu, dass die OC-Frauen besser sich an diese Furcht lernen. Noch ein Zitat zum Schluss. Das ist was ich ganz früh gefunden habe von Ovid. Das ist der lateinische Titel. Auf Deutsch übersetzt heißt es: Denn zwar gleich ist die Furcht, doch die Zeichen der Furcht sind verschieden. Und ich hoffe, ich habe Ihnen das irgendwie ein bisschen näher gebracht, dass es im Hirn einen Unterschied macht, ob man jetzt weiß, jetzt kommt gleich was Schlimmes oder nicht. Und dass es einen Unterschied macht, ob man ein Mann oder eine Frau ist, ob man eine Pille nimmt oder nicht. Und damit danke ich einmal den Leuten, die mich unterstützt haben, Oliver Wolf aus Bochum, die Leute aus Gießen. Und ich danke natürlich Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen.